Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem zweiten Teil, die Lehre der Naherwartung, den ersten Teil des 9. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 9 – Bis Feuer vom Himmel fällt. In Lukas 9, die Verse 51 bis 56 lesen wir: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Interessant ist, dass dieser Abschnitt den Schwerpunkt auf die Himmelfahrt Jesu Christi legt, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten. Wir wissen natürlich, dass der Herr sich nach Jerusalem begab, um dort am Kreuz zu sterben. Dies tat er aber mit dem ausdrücklichen Ziel, aus den Toten aufzuerstehen und in den Himmel zurückzukehren. Und als diese Wiederaufnahme in den Himmel erfolgte, erklärten die Engel den Jüngern, dass Jesus in derselben Weise wiederkommen wird, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. So steht es in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Die Wiederaufnahme Jesu Christi in den Himmel ist untrennbar verbunden mit seiner Wiederkunft. Wir sehen in Lukas 9, die Verse 51 bis 56, dass der Herr damals entschlossen und zielstrebig sein Angesicht nach Jerusalem richtete, um schlussendlich in den Himmel zurückzukehren. Genauso entschlossen und zielstrebig wird er am Ende der Tage sein Angesicht wieder nach Jerusalem richten, um dorthin zurückzukommen. Darum sehen wir eine Wiederholung dieser damaligen Ereignisse in unserer Zeit. Der Weg Jesu Christi zurück nach Jerusalem führte ihn damals über das Gebiet der Samariter, über die Nationen. Wer waren diese Samariter? Im Jahr 722 vor Christus wurde Samaria, die Hauptstadt des Nordreichs Israel, das Zehn-Stämme-Gebiet, von den Assyrern belagert und ein Großteil der Bewohner wurde in die assyrische Gefangenschaft verschleppt. Im Gegenzug brachten die Assyrer viele besiegte Nichtjuden aus heidnischen Nationen nach Samaria. Dies lesen wir in 1. Könige 16 und 2. Könige 17. Die zurückgebliebenen Israeliten und die eingeschleppten Nichtjuden heirateten untereinander, so dass ein Mischvolk aus Juden und Heiden entstand, die Samariter. Für die echten Juden galten die Samariter nicht als Juden und wurden dementsprechend gemieden, verachtet und abgelehnt. Das lesen wir in Johannes 4, Vers 9. Die damalige Geschichte. In Johannes 4 wird uns berichtet, wie der Herr Jesus zuerst in Judäa war, es dann verließ und zu den Samaritern kam. Nachzulesen in Johannes 4, Vers 3. Zunächst gab er sich einer Samariterin und schließlich ihrem ganzen Dorf als der Christus zu erkennen. Die Samariter luden den Herrn, der in ihr Gebiet gekommen war, zu sich ein und baten ihn, bei ihnen zu bleiben, weil sie ihn als den Retter der Welt erkannt hatten. Und er blieb 2 Tage dort. Die Verse 40 bis 42. Beachten wir, während Israel geistlich am Erblinden war, wurden die heidnischen Samariter sehend. Während Israel seinen Messias ablehnte, erkannten ihn die Samariter als Messias und Retter der Welt. Johannes 4, Vers 25, 29 und 42. Als der Herr sich aus Judäa und Jerusalem zurückzog, nahmen ihn die Samariter auf. Später aber erfolgte alles in umgekehrter Reihenfolge. Der Herr wandte sich wieder Jerusalem zu. Er war entschlossen, dorthin zurückzukehren. Er sandte seine Jünger mit dem Auftrag voraus, ihm den Weg seiner Rückkehr vorzubereiten. Doch sie stießen dabei auf Ablehnung. Sie kamen wieder in ein samaritisches Dorf. Doch dieses Mal nahmen sie ihn und seine Jünger nicht auf. Warum nicht? Weil Jerusalem sein Reiseziel war. Lukas 9, Vers 53. Anfänglich nahmen die Samariter ihn auf und glaubten an ihn. Und jetzt wiesen sie ihn ab, weil sie die Juden hassten. Die Wechselwirkung ist dabei sehr interessant. Zuerst lehnten die Juden Jesus Christus ab, weil er sich den Samaritern zugewandt hatte. Wir lesen in Johannes 8, Vers 48. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Zuerst lehnten die Samariter Jesus Christus und seine Boten ab, weil er dabei war, sich Israel wieder zuzuwenden. Er war entschlossen dafür, sie waren entschlossen dagegen. In Lukas 9, Vers 53 heißt es: Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Die Anwendung auf unsere Heilszeit. Wenden wir diese Ereignisse auf unsere Heilszeit und das Christentum an, dann sehen wir eine erschreckende Parallele. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Es ist heute am Ende der Tage, wie es damals zu Beginn der neutestamentlichen Heilsgeschichte gewesen ist. Der Herr hatte Israel nach seinem Tod und seiner Auferstehung verlassen. Daraufhin wandte er sich den Heiden, den Nationen zu und wurde von ihnen aufgenommen. Es entstand ein neues Volk aus Juden und Heiden, die Gemeinde. Hierbei ist es sehr interessant zu sehen, dass in der Apostelgeschichte Samaria die Schnittstelle war, an der das Evangelium von den Juden zu den Heiden gelangte und das Christentum entstand. In Apostelgeschichte 8 wurden die Jünger Jesu in Jerusalem verfolgt. Dies lesen wir in den Versen 1 bis 4. Dadurch kam das Evangelium nach Samaria. Die Verse 5 bis 6. Die Samariter nahmen das Wort Gottes auf. Vers 14. Daraufhin gingen die Apostel Petrus und Johannes nach Samaria, beteten für die Samariter und sie empfingen den Heiligen Geist. Vers 15 bis 17. Von dort aus gelangte das Evangelium dann immer weiter ins Heidentum. Und es läuft bis heute. Die Nationen nahmen an der Erkenntnis über Christus zu, während Israel sie verlor. Das Judentum lehnt Jesus Christus im Allgemeinen mit dem Argument ab, er sei der Christus der Heiden. Doch am Ende der Tage beginnt der Herr sich wieder entschlossen, Israel zuzuwenden, um dorthin zurückzukehren, von wo aus er gen Himmel gefahren ist. Er will alle noch ausstehenden Prophezeiungen erfüllen und er will Boten haben, die darauf hinweisen. Offenbarung 21, die Verse 5 und 6. Seitdem nehmen der geistliche Abfall und die Ablehnung gegenüber den Juden und gegenüber Jesus Christus innerhalb des Christentums dramatisch zu. Ablehnung Jesu und Ablehnung Israels gehen immer Hand in Hand. Es gibt mehrere Beispiele dafür, wie gerade christliche Organisationen Israel verunglimpfen. Erstes Beispiel: Im Oktober 2010 fand eine Konferenz des Vatikans statt. Die Konferenz dauerte 2 Wochen. Darin wurde Folgendes über Israel ausgesagt: Es gibt kein auserwähltes Volk mehr. Diese Verheißung Gottes wurde durch Jesus annulliert. Christen dürfen nicht mehr davon reden, dass das verheißene Land nur den Juden zustünde. Die Schrift darf nicht dazu gebraucht werden, um die Rückkehr der Juden nach Israel zu rechtfertigen. Israel muss die Besatzung der arabischen Länder aufheben und darf die Bibel nicht dazu benutzen, dies zu rechtfertigen. Israel ist die Hauptursache der Probleme im Mittleren Osten. Also sind die Besetzung, die Sicherheitsmauern, die Kontrollposten, die Gefangenen, die Terroristen auch Grund für die Auswanderung von Christen. Zur Klarstellung sei gesagt, dass dies Behauptungen dieser Konferenzbesprechungen sind. Zweites Beispiel. Die Zeitung der Reformierten Kirche in der Schweiz schrieb zum Menschenrechtstag vom 10. Dezember 2010 einen großen Artikel mit der Überschrift »Ein Dorf kämpft um seine Olivenhaine«. Den Artikel verfasste eine Menschenrechtsbeobachterin in Palästina, Israel. Dieser Beitrag ist für meine Begriffe ein eher einseitiger Bericht, der nur die palästinensische Seite berücksichtigt und Israel als den Buhmann dastehen lässt. Der Gemeindevorsteher aus dem palästinensischen Dorf Janun kommt zu Wort, um seine Lage zu schildern, aber kein Israeli. Nur die palästinensische Not wird geschildert, nicht die der Juden. Es heißt unter anderem, sie bedrohten die Leute im Dorf und griffen sie an. Rashid Murar spricht von mehreren Menschen, die angeschossen und schwer verletzt wurden. Die Siedler drohten, alle zu töten, die nach einer bestimmten Zeit noch da seien. So traurig die Situation auch ist und so verzwickt und ungerecht auf beiden Seiten, sollte man doch ausgewogener berichten, zum Beispiel, warum es überhaupt zu solchen Konflikten gekommen ist. Es ist die Reaktion der Israelis auf die Angriffe der palästinensischen Moslems und nicht umgekehrt. Ständig wird Israel bedroht und wenn es sich nicht wehren würde, wären die Juden schon längst die Vertriebenen. Es darf nicht unterschlagen werden, dass es vor 1948 kein palästinensisches Volk gab und auch keinen palästinensischen Staat. Juden und Araber lebten dort. Als es zum Teilungsplan kam, haben die Juden diesem zugestimmt, obwohl ihr zugedachtes Gebiet wesentlich kleiner war als das der Araber. Es waren schließlich die arabischen Nationen, die Israel angriffen und total vernichten wollten und nicht umgekehrt. Hätte man damals den jüdischen Staat akzeptiert, gäbe es diese Probleme heute nicht. Drittes Beispiel. Der kanadische Premierminister Stephen Harper beschrieb im November in Ottawa eine neue Art des Antisemitismus, der auf Israel abzielt. Der jüdische Staat werde als Quelle für Ungerechtigkeit und Konflikt in der Welt angesehen. Der neue Antisemitismus bediene sich dazu perverserweise der Sprache der Menschenrechte, um sein Ziel zu erreichen. Wir müssen diesen neuen Antisemitismus unerbitterlich als das entlarven, was er ist.
Wenn mein Werk hier vollendet und der Wogenschwall sich bricht, wenn Unsterblichkeit das Sterbliche verschlingt, ach, dann werd ich erkennen meinen Heiland dort im Licht, wo er mir den frohsten Blick entgegenbringt. Ich erkenne meinen Heiland als Erlöster zu seiner rechten Hand. Ich erkenne meinen Heiland, an den Nägeln malen wird er leicht erkannt. Von dem Blick in sein Antlitz wird die Seele ganz entzückt und vom Glanze, den sein Unschuldsauge strahlt, ihm sei Dank für die Gnade, womit er mich hat beglückt. Als am Kreuze meine Schuld er hat bezahlt, ich erkenne meinen Heiland als Erlöster zu seiner rechten Hand.
Die Zeit des Geistes. Die Reaktion von Jakobus und Johannes auf die Ablehnung der Samariter war, dass sie unter der Vollmacht Jesu Feuer vom Himmel fallen lassen wollten. Und sie beriefen sich dabei auf Elia. Aber der Herr ließ dies nicht zu und wandte ein: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Lukas 9, Vers 55. Die Jünger Jesu waren bereits Kinder des Geistes des neuen Bundes. Elia hatte unter dem alten Bund gelebt, daher konnte er Feuer vom Himmel fallen lassen und seine und Gottes Feinde vernichten. Aber im Zeitalter der Gnade, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, ist das nicht möglich. Lukas 9, Vers 56 sagt: Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Wir leben in einer neuen Heilszeit, in der der Heilige Geist in der Gemeinde wohnt und regiert. Wir Christen sind Kinder des Geistes des neuen Bundes. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zur Erlösung zu rufen und nicht zu richten. Wir sollen lieben und nicht vergelten. Wir sollen retten und nicht das Gericht herabbeschwören. Alle Menschen sind Gegenstand seiner Gnade, selbst die Feinde Gottes und alle Judenfeinde oder alle Feinde des Christentums. Das gilt ebenso persönlich. Unser schlimmster Feind steht genauso unter der Gnade Gottes wie wir. Und wir sollten ihm dementsprechend begegnen. Die Gemeinde lässt nicht Feuer vom Himmel fallen, sondern sie ist bereit zu leiden, damit Gegner Gottes gerettet werden können. Die Zeit des Gerichts. Damals hatte der Herr Jesus jedoch nur eine Teiloffenbarung gegeben, die auf das neue Heilszeitalter zutraf. Aber später, durch seine Apostel und speziell in der Offenbarung Jesu Christi, spricht er auch von einer anderen Zeit, die kommen wird, eine Zeit, die nach der Vollendung der Gnadenzeit anbricht. Daher wissen wir, dass die gegenwärtige Heilszeit der Gnade ausläuft und in Gericht einmündet. Am Ende dieser Zeit der Gnade wird die Gemeinde durch den Heiligen Geist entrückt. 2. Thessalonicher 2. Und dann beginnt eine andere Zeitepoche, die Zeit des Zornes Gottes vom Himmel her. In Römer Kapitel 1, Vers 18 heißt es: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. In Römer 2, Vers 5 heißt es dann: Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und in Römer 5, Vers 9 heißt es dann: Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Drei Dinge werden in diesen Versen ausgesagt. Erstens, der Zorn Gottes wird eines Tages vom Himmel her geoffenbart, um eine gottlos gewordene Menschheit, die die Wahrheit des Evangeliums verkehrt hat und durch Ungerechtigkeit aufgehalten hat, zu richten. Gehört es nicht auch zur Wahrheit des Evangeliums, dass der Herr sich am Ende der Tage Israel wieder zuwendet? Zweitens, es wird ein bestimmter Tag des Zornes Gottes beschrieben, der zu einer ganz bestimmten Zeit der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes losbricht. Das ist die Zeit der Offenbarung, die Apokalypse. Dieser Tag gilt den Juden und den Heiden, die Jesus Christus abgelehnt haben. Drittens, all diejenigen aber, die das Angebot des Heils in Jesus zuvor angenommen haben, indem sie ihre Verstocktheit aufgaben, Buße taten und infolgedessen durch sein Blut gerechtfertigt wurden, werden vor dem Zorn gerettet. Offensichtlich ist es so, dass der Zorn Gottes nicht vom Himmel her losbricht, solange die Gemeinde noch auf Erden ist und die Zeit der Gnade im neuen Bund des Geistes herrscht. In dieser Zeit besteht die weltweite Gemeinde Jesu aus Kindern des Geistes Gottes. Doch wenn die Gemeinde durch den Heiligen Geist entrückt ist, wird der Zorn in Form der Apokalypse vom Himmel her über die Menschheit losbrechen und dann wird auch Feuer vom Himmel fallen. Beispiele für Feuer Gottes im Alten Testament. Für Israel war es immer ein Zeichen Gottes, wenn Feuer vom Himmel fiel. Es war die Legitimation für einen echten Propheten und dafür, dass Gott hier selbst am Werk war. Wenn der Herr zurückkommt, wird ihn Feuer begleiten. In Psalm 50, Vers 3 heißt es: Unser Gott kommt, er schweigt nicht länger. Vor ihm her läuft vernichtendes Feuer. Über ihn stürmt und wütet das Wetter. Dieser Vers erklärt uns, dass das Kommen des Herrn nicht lautlos vor sich geht, sondern von seinem Reden begleitet wird. Was aber wird sein Reden sein? Feuer und Sturm. Dieses Reden wird ihn als den Kommenden beweisen. In der Offenbarung dreht sich das Geschehen wieder hauptsächlich um Israel. Israel wird gerichtet, um gerettet zu werden. Es wird gerüttelt, geschüttelt und gesiebt und mit ihm auch die Nationen. Am Ende wird ein Überrest des jüdischen Volkes und auch der Nationen den Messias erkannt und sich bekehrt haben und in das tausendjährige messianische Friedensreich eingehen. Die Offenbarung ist sozusagen die Anknüpfung an die noch ausstehenden Aussagen der Propheten des Alten Testaments. Offenbarung 10, Vers 7. Erstes Beispiel. Als der Herr mit Abraham einen Bund machte und ihm versprach, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein würde, 1. Mose 15, Vers 5, und dass das gesamte Land Kanaan vom Strom Ägyptens bis zum Strom Euphrat seinen Nachkommen gehören würde, die Verse 18 bis 21, da bestätigte Gott diesen Bund feierlich damit, dass er ohne Zutun Abrahams einen rauchenden Glutofen und eine Feuerfackel zwischen den Opferstücken, die Abraham zuvor bereitet hatte, hindurchfahren ließ. Vers 17. Zweites Beispiel. In 2. Mose 3 begegnete Mose dem Herrn im brennenden Dornbusch. Als Mose näher hinzutrat, rief ihm Gott zu, in 2. Mose 3, die Verse 5 und 6, »Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Drittes Beispiel. Die Feuersäule, die Israel nachts in der Wüste begleitete, repräsentierte die Gegenwart Gottes. In 2. Mose 13, Vers 21 und 22. Viertes Beispiel. Bei der Einweihung der Stiftshütte, nachdem die Israeliten alles genau nach den göttlichen Anweisungen gemacht hatten, fiel zur Bestätigung Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer. In 3. Mose 9, die Verse 23 und 24 lesen wir: Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das ganze Volk dies sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Damit erkannten die Israeliten, dass Gott ihr Opfer angenommen hatte und dass er das Zelt der Begegnung zu seiner Wohnung gemacht hatte, wo das Volk ihn antreffen konnte. Fünftes Beispiel. Als der König David die Tenne Ornans kaufte, worauf später der Tempel gebaut wurde, brachte er an diesem Platz ein Opfer dar, das Gott mit Feuer vom Himmel bestätigte. In 1. Chroniker 21, Vers 25 und 26 heißt es: So gab David dem Ornan für den Platz Gold im Gewicht von 600 Schekel. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und als er den Herrn anrief, antwortete er ihm mit Feuer vom Himmel, das er auf den Brandopferaltar fallen ließ. Sechstes Beispiel. Das gleiche geschah Jahrhunderte später bei der Einweihung des ersten Tempels durch Salomo. Wir lesen in 2. Chroniker 7, Vers 1: Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Siebtes Beispiel. Als die Söhne Aarons, die Priester Nadab und Abihu, fremdes, eigenmächtiges Feuer auf dem Räucheraltar vor dem Vorhang zum Allerheiligsten opferten, was den deutlichen Anweisungen Gottes widersprach, ging Feuer vom Herrn aus und tötete sie. Wir lesen dieses in 3. Mose 10, Vers 1 und 2. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Wahrscheinlich lag die Verfehlung darin, dass sie das Feuer nicht vom Brandopferaltar genommen hatten, sondern von irgendwo anders her. Daher übersetzt die Gute-Nachricht-Bibel: Aber sie hatten die Weisung des Herrn nicht beachtet und die Glut nicht vom Altar des Herrn genommen. Das stimmt überein mit 4. Mose 17, Vers 11, wo es heißt: Mose sprach zu Aaron: Nimm die Räucherpfanne und tue Feuer vom Altar hinein und lege Räucherwerk darauf. Das symbolisiert, dass es außerhalb Jesu Christi keine Gnade gibt. Nur durch sein Opfer wird ein Mensch angenehm vor Gott. Achtes Beispiel. Nachdem die Israeliten das Gesetz empfangen und versprochen hatten, dieses zu halten, sich dann aber auflehnten, geschah Folgendes. Wir lesen dieses in 4. Mose 11, die Verse 1 bis 3. Es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte, und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn, und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose betete zu dem Herrn. Da erlosch das Feuer, und man nannte den Ort Tabera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das war wieder ein Beweis für die Wahrhaftigkeit Gottes.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil des 9. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.